Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Anja Reinhardt. Guten Tag. In dieser Sendung gehen wir zumindest teilweise der Frage nach, was wir aus der Antike lernen können. Zum Beispiel, wenn wir Donald Trumps Präsidentschaft mit der Macht des römischen Feldherrn und Diktators Julius Caesar vergleichen oder mit dem narzisstischen Caligula, der rund 100 Jahre nach Caesar an der Macht war. Bei den diesjährigen Römerberg-Gesprächen in Frankfurt wurde heute das Prinzip Donald Trump diskutiert. Dazu gleich ein Gespräch. Für die Theatermacherin Yael Ronen ist die Antike zumindest eine Folie für heutige Untergangsszenarien. Mit denen beschäftigt sie sich ja schon länger. Über viele Jahre war das Eskalationspotenzial innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft ihr Hauptthema. Am Ende stand beängstigend oft die Erkenntnis, dass das zivilisatorische Eis, auf dem wir uns bewegen, immer dünner wird. Yael Ronens Stücke wurden in den letzten Jahren allerdings zusehend grundsätzlicher. Und mit ihrer aktuellen Produktion geht es gleich um alles, nämlich um eine drohende Apokalypse, den Untergang der gesamten Zivilisation. Burn, Baby, Burn wurde gestern am Staatstheater in Hannover uraufgeführt und Michael Lages ging mit auf den Endzeittrip.
Soweit ist alles klar, demnächst ist Schluss, aus, Ende, finito. Burn, Baby, Burn ist in erster Linie ein Szenario der Apokalypse und die Autorin und Regisseurin lässt sogar erklären, warum es so weit gekommen ist, aber dazu später. Zunächst steht ein Dorf in Flammen. Auf den Trümmern, die Efi Bauers Bühne prägen, züngelt und lodert Feuer immerzu und überall und im Hintergrund stehen die Reste eines antiken Säulenportals, wie zum Beispiel im alten Rom. Klar, dass in Kürze auch eine Figur auftauchen wird, die eine Art neuer Nero ist. Er lallt krauses Zeug, als hielte der amerikanische Präsident eine Rede zur Lage der Nation, die gerade untergeht.
Ich habe schon lange gesagt, man müsste diese Stadt abfackeln und komplett neu wieder aufbauen. Und das habe ich getan. Das habe ich natürlich nicht getan. Oh Gott. Niemand wollte ein Feuer. Ich wollte kein Feuer. Niemand wollte ein Feuer. Aber jetzt brennt die Stadt. So. Und wir werden etwas Außergewöhnliches daraus machen. Es ist eine große Gelegenheit, eine großartige Gelegenheit. So.
Auch ein paar der abstrusesten Details aus Trumps Wahlkampfreden vor 1,5 Jahren sind in den Wortsalat hineingerührt. Der zerstörerische römische Kaiser ist hier das zentrale Thema eines Historikers, der eine Festplatte sucht und sie in den Trümmern des eigenen Hauses im brennenden Dorf vermutet. Auf der Festplatte findet sich das letzte Manuskript, das Vermächtnis sozusagen. Allerdings, und das ist die zentrale Pointe der apokalyptischen Fantasie, ist dieser Professor schon eine Weile tot. Aber alle sprechen mit ihm, als sei er noch da. Die Tochter vor allem, die beim Suchen hilft.
Hast du was gefunden?
Nein. Du?
Noch nicht.
Komm ja nicht rein. Du hast keine Handschuhe an.
Du bist drin und du hast keine Schuhe an.
Naja, ich bin tot. Wenn du tot bist, kannst du auch ohne Schuhe gehen, wohin du willst.
Diese Tochter ist das Zentrum vom komplizierten Beziehungsgeflecht im Stück. Der Feuerwehrmann, der beim Aufräumen hilft, war wohl mal ihr Freund oder ist es noch? Und zur Schule gegangen ist sie mit einem Jungen, der jetzt in der Psychiatrie verkümmert und dort ein Buch schreibt.
Soll ich dir sagen, worum es geht?
Ehrlich gesagt nicht, nein.
Es ist eine Mischung aus Graphic Novel und Comic. Es geht um Feuergötter, die hier in so einer Klapsmühle sitzen, weil niemand ihnen glaubt, dass sie Götter sind. Das heißt Burn, Baby, Burn ist ein englischer Titel.
Der Trümmerhaufen.
Ja.
In diesem Buch kommen Götter vor, die fähig sind, die Welt in die totale Zerstörung zu stürzen. Auch eine Art Talkshow mit diesen apokalyptischen Streitern ist Teil des Stücks. Der kluge, aber leider schon tote Professor moderiert sie. Das klingt nach viel szenischem Durcheinander und es sieht auch genauso aus. Ganz aus dem Rahmen fällt eine Influencerin mit monströsen Verschwörungstheorien.
Ich glaube nicht eine Sekunde, dass das eine Naturkatastrophe war und es war ganz sicher kein Unfall. Es ist offensichtlich, dass das genau jetzt passiert ist, 3 Wochen nachdem ich gepostet habe, was ich gepostet habe. Und meine Follower, die wissen, wovon ich spreche.
Auch mit ihr wird das Stück endgültig zur Nummernrevue, durchzogen letztlich nur von einer Frage. Was ist der Welt abhanden gekommen? Was ist es, was sie eben nicht mehr im Innersten zusammenhält? Der tote Professor erklärt's.
Die großen Imperien, die können nicht existieren, ohne dass die Menschen an sie glauben. Und bevor Rom seine Grenzen verloren hat, hat es als erstes seine Erzählung verloren. So ein Riesenreich mit all seinen Völkern kann man nicht vereinen, ohne eine Idee, ohne einen Gedanken oder eine Geschichte, meinetwegen auch mit Geld. aber was alle eint.
Schon ziemlich oft blieben Inszenierungen der Autorin und Regisseurin Yael Ronen stecken in der Revue. Nun aber sind die Gedanken, die sie auf der Bühne und mit den vertrauten Methoden vermitteln will, grundsätzlicher und fundamentaler denn je. Sie beschwören immerhin den Anfang vom Ende und menetekeln die Zeichen an die Wand, mit denen der Zeitgeist im Hier und Jetzt den Resten von Zivilisation den Gar ausmacht. Und prompt gerät die Inszenierung in Konflikt mit sich selbst, als hätte sie sich übernommen. Der Jubel aber ist groß, weniger für ein Theaterstück als für ein Pamphlet, ein Manifest. Das hochmotivierte Ensemble hat den größten Anteil daran.
Michael Lages über das gestern in Hannover uraufgeführte Stück Burn, Baby Burn von Yael Ronen. Als Nero, der zündelt, wurde Donald Trump auch schon beschrieben, oder als Caligula, als Quasi-Imperator mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung. In Teilen lässt sich die Figur Trump damit vielleicht fassen, die sich an der Logik des Rechts des Stärkeren bedient. Aber seine Politik der Unverschämtheit erklären diese Vergleiche eigentlich nicht. Bei den diesjährigen 59. Römerberg-Gesprächen, die heute in Frankfurt stattfanden, war das Prinzip Donald Trump und die Verrohung der Welt das Leitthema für zahlreiche Vorträge. Gesprochen hat dazu unter anderem Johannes Völz, Professor für Amerikanistik mit dem Schwerpunkt Demokratie und Ästhetik an der Goethe-Universität Frankfurt. Er forscht schon länger zu Trumps politischem Stil und das enthemmte Agieren des Präsidenten, wüste Beschimpfungen, genauso wie explizites Desinteresse an globalen Krisensituationen. Das wird in der Öffentlichkeit zunehmend pathologisiert. Und ich habe Johannes Völz gefragt, ob das auch der Tenor bei den Römerberg-Gesprächen war.
Das war nicht der Tenor. Der Tenor geht genau in die andere Richtung. Und zwar in dem Sinne, dass alle Vorträge versucht haben, die größeren Strukturen zu beleuchten. Die Strukturen, die Donald Trump hervorgebracht haben, eigentlich haben alle Vorträge auf die eine oder andere Weise gezeigt, dass es auch andere Personen oder andere Akteure hätten sein können, die von diesem System hervorgebracht werden, die dann zwar nicht Donald Trump heißen, aber die ganz viele Gemeinsamkeiten mit ihm aufgewiesen hätten. Natürlich kontrafaktisch überlegt, aber es geht um die strukturellen Bedingungen, die Donald Trump hervorgebracht haben. Donald Trump hat gewisse Dinge, die ihn auszeichnen und die ihn besonders machen. Aber man kann das Phänomen und man kann die doch durchaus merkwürdigen Ereignisse, die wir seit im Grunde 10 Jahren im politischen Bereich fast täglich um uns haben, man kann die nicht alleine reduzieren auf die Psychologie Donald Trumps oder auch nur auf die einzelne Person Donald Trump.
Ein Begriff, den Sie benutzen, der zentral ist für Ihren Vortrag, den Sie heute gehalten haben, ist die enthemmte Informalisierung. Den Begriff müssen Sie, glaube ich, erklären. Was meinen Sie damit?
Ich verstehe darunter eine bestimmte kulturelle Dynamik. Und zwar bringt diese kulturelle Dynamik zwei Seiten zusammen, die zusammengehören. Das eine ist, dass die Informalisierung beschreibt eine Ungezwungenheit untergleichen. Also Informalisierung in dem Sinne würde bedeuten, auf einmal tragen die Menschen im Büro alle Jeans und die Angestellte und die Chefin duzen sich.
Also man könnte flapsig sagen, man begegnet sich auf Augenhöhe.
Man begegnet sich auf Augenhöhe und die Verhaltensnormen, die sind dementsprechend immer improvisierter. Es gibt keine klaren Vorgaben mehr. Man kann nicht mehr im Knigge nachschlagen, wie man sich zu verhalten hat. Man weiß auch nicht mehr genau, was man in welcher Situation anzuziehen hat. In der Oper sieht man alles von Turnschuhen bis zum Smoking. Informalisierung verstanden als ein Prozess der Egalisierung oder der Soziologe Norbert Elias nannte es funktionale Demokratisierung.
Kein negativer Begriff.
Nein, im Grunde ein erstmal wertneutraler Begriff, der erstmal beschreibt, wie sich in modernen demokratischen Gesellschaften soziale Hierarchien verflüssigen und auch tendenziell angleichen. Ich nenne diese Informalisierung aber enthemmt, weil eine zweite Seite damit einhergeht. Und dabei geht es um die Transgression, um die Erlaubnis zu pöbeln, zu schimpfen gegenüber all jenen, die nicht zum Kreis der Gleichen gehören. Das können ganz unterschiedliche Gruppierungen sein. Das sind typischerweise in dieser Vorstellungswelt die Eliten, aber auch durchaus Minderheiten, die man nicht als zugehörig zur eigenen Gruppe empfindet, sondern die man als die anderen empfindet. Und gegenüber diesen Leuten empfindet man nicht etwa Ungezwungenheit im Sinne von Augenhöhe, sondern Ungezwungenheit im Sinne von, ich kann mit diesen Menschen machen, was ich will. Ich darf sie auch verletzen und ich kann auch meine Gewaltfantasien an ihnen erproben und eventuell sogar ausleben.
Also könnte man sagen, Donald Trump ist das Symptom einer Dynamik, die letztlich ja mit der schon länger diagnostizierten Aufmerksamkeitsökonomie zu tun hat. Nur mit dem Unterschied, dass er doch mit einer ziemlich großen Machtfülle ausgestattet ist.
Ja, auf jeden Fall ist er mit einer extremen Machtfülle ausgestattet. Das macht diese Figur auch so interessant und besonders, denn alles, was Donald Trump tut, hat kulturell große Effekte, einfach weil er mit einer politischen, aber eben auch einer gesellschaftlichen Macht ausgestattet ist. Die Aufmerksamkeitsökonomie, die kommt in einem ganz besonderen Sinne in diese Informalisierungslogik rein. Die Medienwelt, die hat sich ja sehr, sehr verändert. Man hat mittlerweile nicht mehr in erster Linie Medien, die versuchen, möglichst viele Menschen mit konsensfähigen Programmen anzusprechen, sondern stattdessen im Zuge von Kabelfernsehen, aber dann später natürlich vor allem im Zuge des Internets, haben wir mehr und mehr mediale Nischen. Und da ist die Logik, möglichst schrill zu sein, möglichst radikale Äußerungen hervorzubringen. Die sozialen Medien sind sogar ganz genauso programmiert, dass man mit einer bestimmten Affizierung, also mit einem bestimmten Ansprechen von Gefühlen, sein Publikum erreicht. Und zwar sind das negative Gefühle, Gefühle der Wut, auch oftmals des Hasses. Das ist das, was viral geht. Und insofern ist die Aufmerksamkeitsökonomie ein wesentlicher Treiber dieser Enthemmung, die Teil der Informalisierung geworden ist.
Wenn ich Sie richtig verstehe, Herr Völz, ist Donald Trump eigentlich die Folge eines Demokratisierungsprozesses?
Ich würde das in der Tat so beschreiben. Und das ist jetzt nicht eine Konsensmeinung. Ich würde sagen, ich versuche, dieses Argument zu etablieren und zu zeigen, dass in Demokratisierungsprozessen leider auch Potenziale schlummern, die die Demokratie in ihr Gegenteil verkehren. Also sozusagen das Antidemokratische schlummert als Unterseite in den Demokratisierungsprozessen drin. Es ist erstmal kontraintuitiv, aber das liegt schlicht und ergreifend darin, dass Demokratisierungsprozesse eben auch immer darüber funktionieren, Egalisierung, größere Gleichheit durchzusetzen gegen bestimmte Gruppen, zum Beispiel gegen Eliten. Und dass in diesem Gegen, wenn die Politik sich auf dieses Gegen konzentriert, dann auf einmal auch Aggressionspotenziale frei werden, die sich am Ende gegen die Demokratie selbst richten.
Und was folgt letztlich daraus sozusagen als Lösungsansatz?
Das ist erstmal eine Frage der Analyse, die wir klarkriegen müssen, bevor wir versuchen, die Probleme zu lösen. Üblicherweise betrachten wir ja die Gegenwart als eine, in der wir die Kräfte der Demokratie auf der einen Seite haben und die Kräfte der Antidemokratie auf der anderen Seite. Wir können sie Autoritarismus nennen, wir können sie Faschismus nennen. Darüber kann man sich dann die Köpfe heiß reden, was ist der richtige Begriff. Aber üblicherweise betrachten wir die Welt momentan als Kampf zwischen diesen zwei Kräften. Das Bild ändert sich, wenn wir erkennen, dass das Antidemokratische schon Teil des Demokratischen selbst ist. Was daraus folgt, ist, dass wir anerkennen, dass das Demokratische ein heikles Spiel ist. Wir wollen es spielen. Das ist das Spiel, was uns, wenn man so will, eine Verfassung gibt. Aber wir müssen immer erkennen, dass wir die Bedingungen schaffen müssen, die die Informalisierung, verstanden als größerer kultureller Demokratisierungsprozess, sich nicht vollständig enthemmt. Die Gefahr ist immer gegeben, aber es geht um die größeren strukturellen Bedingungen, die wir bestimmen müssen, die wir kontrollieren müssen. Dazu gehört zum Beispiel dann die Kontrolle von Medienmonopolen. Dazu gehören Strukturen, die es uns erlauben, die Öffentlichkeit weiter selbstbestimmt zu formen. All das gehört dazu, um die Enthemmungspotenziale, die der Demokratie eigen sind, in Schach zu halten.
War das etwas, was heute auch in anderen Vorträgen diskutiert worden ist?
Durchaus. Also ich glaube, dass in allen Vorträgen durchaus durchklingt, dass autoritäre Bewegungen sich selbst auch sehr deutlich als Stimme des Volkes präsentieren und man das durchaus ernst nehmen muss Und vor allem, was ganz deutlich wurde, auch in einem Vortrag des Medienwissenschaftlers Martin André, der über Monopole und Machtmissbrauch von Big Tech spricht, also den großen Tech-Konzernen, dass wir uns von denen nicht die Polarisierung quasi aufoktroyieren lassen dürfen, sondern dass wir uns mit demokratischen Mitteln die Öffentlichkeit zurückholen müssen. Also es geht durchaus bei den Böhmerberg-Gesprächen genau um die Widerstandsmaßnahmen, die wir ergreifen können, um letztlich die Demokratie widerstandsfähig zu machen und sie ein Stück weit zu retten.
Sagt der Amerikanist Johannes Völz über Donald Trump und die Ursachen für die politische Verrohung. Vor einigen Jahren hat die Kunsthalle Schirn in Frankfurt eine sehr gute Ausstellung mit Gemälden von Lee Krasner gezeigt. Expressiv, abstrakte, sehr farbintensive, großformatige Bilder. Die Ausstellung hat damals die Tatsache, dass Krasner die Lebensgefährtin von Jackson Pollock war, angenehm niedrig gehängt, denn Krasners Kunst braucht das gar nicht, sie steht für sich. Auch die anderen Frauen des abstrakten Expressionismus in den USA werden langsam wiederentdeckt. Das Kunstmuseum Basel präsentiert seit heute in einer großen Retrospektive die Malerin Helen Frankenthaler, die vor 15 Jahren starb. Christian Gampert war vor Ort.
Am 26. Oktober 1952 gießt die Künstlerin Helen Frankenthaler mit Terpentin verdünnte Ölfarbe auf ein am Boden liegendes Baumwollsegeltuch. Die Leinwand saugt die Farbe auf, während Frankenthaler die Eigendynamik der Farbverläufe beobachtet und mit Schwämmen und Pinseln nachhilft, Formen und Flächen und Inseln und Muster zu bilden. Das ist der Urknall der Soak-Stain-Technik, Soak einweichen, tränken, Stain Flecken machen, mit der Frankenthaler sich in die Kunstgeschichte einschreibt. Während ihre männlichen Kollegen vom abstrakten Expressionismus mit Farbe eher spritzen, tröpfeln oder gestisch wüten, was schon rein psychologisch tief blicken lässt, geht Frankenthaler einen sanfteren Weg, der allerdings zu noch suggestiveren malerischen Ergebnissen führt. In der großartigen Basler Ausstellung kann man ihn nachvollziehen, von den noch linear gegenständlich motivierten, leicht ornamentalen Anfängen, Frankenthaler hatte sich am Kubismus geschult, über die sehr luftigen, mit gedeckten Tönen arbeitenden ersten Soak-Stain-Werke bis zu den mehr blau-farbsatten, abstrakten Breitwandformaten der Acrylphase in den 1960er Jahren und den opak-grünlich-braunen Farbschichtungen und Verwerfungen des frühen Spätwerks. Kuratorin Anita Haldemann.
Sie hat Erinnerungen an Reisen, an Gefühle, die sie vielleicht an der Meeresküste hatte oder eben Eindrücke aus Museen und Ausstellungen mit ins Atelier genommen. Die haben sie inspiriert, manchmal mehr oder weniger bewusst.
Rein motivisch sind Frankenthalers abstrakte Bilder gefühlte innere Landschaften, die schon von den Titeln her Paradiesgärten, Abgründe, Meeresfluten oder Himmel als organische Farbfelder aneinanderlaufen und miteinander sprechen lassen. Es ist kein Wunder, dass Frankenthaler sich auf ihren Europareisen für prähistorische Höhlenmalerei begeistert hat und für den europäischen kunsthistorischen Kanon, den sie im Louvre oder im Prado genau studierte und auf den sie sich bezieht. Das große Verdienst der Kuratorin Anita Haldemann ist es, nicht nur die Werkentwicklung sichtbar zu machen, sondern auch zu zeigen, woher das alles kommt und von was die Bilder inspiriert sind. Frankenthaler hat das zum Teil selbst offengelegt, die Ausstellung hängt bisweilen Referenzbilder dazu. In Frankenthalers Europa etwa scheint in einer Diagonalfigur Tizians der Raub der Europa auf. Eine sehr bunte Schablonenkomposition bezieht sich auf Henri Matisse. Lange Querformate sind von André Dorins Brückenbildern inspiriert oder von Monets Seerosen.
Die meisten Beispiele, die wir zeigen, sind Bilder, wo wir wissen, mit denen hat sie sich intensiv befasst. Die hat sie in ihren Vorlesungen gezeigt, wenn sie Kunststudierende unterrichtet hat.
Im Spätwerk wird es manchmal düster. Frankenthalers nun eher schrundige, dunkle oder aber milchig aufgeregte Farben der 1980er Jahre beziehen sich auf Tizian-Porträts, Manet-Stillleben oder eines ihrer letzten Bilder auf ein Rembrandt-Selbstporträt, das bei ihr 2002 zu einer rotbraunen Farbfläche wird, mit einem einzigen hellen Gesichtsfleck seitlich der Mitte. Helen Frankenthaler hat sich nie als emanzipierte, starke Frau inszeniert, sondern völlig selbstverständlich ihren Platz bei den abstrakten Expressionisten beansprucht, aber als Einzelgängerin. Mit dem Kunstkritiker Clement Greenberg und später mit dem Kollegen Robert Motherwell hatte sie langjährige Beziehungen. Aber das alles sagt überhaupt nichts über ihre stupende Kunst, die einen leicht betäubt zurücklässt. So viele augenbetörende große Arbeiten, Farbklänge, flutende sonnenuntergangsähnliche Schichtungen, organisch wabernde Farbfelder. Das letzte Bild ist eine Betrachtung des Sternenhimmels in blauem Nebel mit grauen und pinken Punkten in der Dunkelheit.
Christian Gampert über die Helen Frankenthaler Ausstellung im Kunstmuseum Basel. Nächste Woche startet das 17. Arabische Filmfestival in Berlin, die bislang größte Ausgabe seit der Gründung des Festivals. Dass im arabischen Raum gerade in den letzten Jahren so viel produziert wurde, hat auch mit neuen Filmförderungen zu tun. Die Krisen und Konflikte der Region, von Marokko bis Saudi-Arabien, spiegeln sich in vielen Arbeiten, die ab Mittwoch nächste Woche in Berlin gezeigt werden. Ob die Macher dahinter allerdings zu den Premieren anreisen können, das ist in vielen Fällen fraglich. Noch nie war es so schwierig für die eingeladenen arabischen Filmemacher, Visa für Deutschland zu bekommen. Christian Berndt wirft schon mal einen Blick auf das Programm der diesjährigen Ausgabe des Arabischen Filmfestivals Berlin zwischen Krisen- und Aufbruchstimmung.
Es lebe der Aufstand! Es lebe der Aufstand!
Palästinensische Frauen und Männer rebellieren gegen die britische Mandatsherrschaft und die Einwanderung jüdischer Flüchtlinge. Der Eröffnungsfilm des Arabischen Filmfestivals Berlin, Palästina 36, erzählt vom arabischen Aufstand der 30er Jahre, der erstmals ein Gefühl palästinensischer Identität aufkommen ließ und zur Geburtsstunde der heutigen Kontroversen im Nahostkonflikt wurde. Die palästinensisch-amerikanische Regisseurin Anne-Marie Jassir erzählt in ihrem aufwendigen, mit Stars wie Jeremy Irons besetzten Historienfilm ganz aus palästinensischer Perspektive. In seiner Parteinahme zielt der Film darauf, heutige Anliegen der Palästinenser historisch zu legitimieren. Palästina 36 wurde bewusst als Eröffnungsfilm ausgewählt, sagt Festivalleiterin Pascal Fachi.
Palästina ist sehr präsent. Es geht auch um die ganze Lage von Palästina, die palästinensische Narrative innerhalb Israel, in der Westbank, in Gaza, auch Flucht. Das ist immer sehr präsent in unserem Festival.
Im palästinensischen Dokumentarfilm The Clown of Gaza erlebt man, wie mitten in den Ruinen Hoffnung gedeiht. Der Film begleitet den kleinwüchsigen Clown Alush, der im zerstörten Gaza Kindervorstellungen gibt. Wie die Kinder bei den Vorstellungen vor ausgelassener Freude schier ausrasten, geht sehr nahe. Im diesjährigen Festivalprogramm spiegelt sich wie immer die politische Lage in der arabischen Welt, die dieses Mal besonders düster aussieht, meint Pascal Fachi.
Absolut Depressionsstimmung zurzeit. Es ist einfach, wie wird diese Region aussehen nach diesem Krieg? Es wiederholt sich immer.
Die arabische Filmkunst aber findet einen kraftvollen und sehr kreativen Umgang mit dieser Situation. Im libanesischen Spielfilmdebüt Dead Dog treffen nach Jahren der Trennung zwei Eheleute ungeplant in ihrem Ferienhaus aufeinander. Aus dieser Begegnung entspinnt sich ein dynamisches Wechselbad der Gefühle, während im Hintergrund die desolate Situation des Landes spürbar wird. Wie eine Gesellschaft in den Trümmern des Krieges ihre kulturelle Identität zu wahren versucht, davon erzählt der Dokumentarfilm The Lions by the River Tigris. Schauplatz ist die nordirakische Stadt Mosul, die 2014 bis 2017 von der Terrororganisation ISIS besetzt war und deren Altstadt bei der Befreiung zerstört wurde. Im Zentrum des Films steht ein Ex-Soldat, der obsessiv Antiquitäten sammelt und ein privates Museum mit freiem Eintritt eröffnet hat, um das Gedächtnis der Stadt zu bewahren. Es ist für jeden Iraker eine offene Wunde, sagt der irakisch-norwegische Regisseur des Films, Saradasht Ahmed. Die Zerstörungen der letzten Jahrzehnte hätten tiefen Schmerz hinterlassen. Im Irak fühle man sich einer langen Geschichte verbunden. Man sieht im Film Videoaufnahmen von ISIS-Kämpfern, die in Mosul 3000 Jahre alte Statuen zerschlagen. Es geht um kulturelle Identität, meint Ahmed, die ISIS zerstören wollte. Die geradezu pittoresken Ruinen der Altstadt von Mosul erinnern an antike Ausgrabungsstätten. Das gibt dem Film, der auf vielen internationalen Festivals, unter anderem dem DOC Leipzig lief, eine zeitlose Schönheit. Aber so viel in den arabischen Filmen von Krisen die Rede ist, so sehr sind in ihnen auch gesellschaftliche Umbrüche präsent. Patriarchale Strukturen werden drastisch hinterfragt, selbst in Filmen aus Saudi-Arabien wie Hobal. Und ein Thema ist dieses Jahr besonders präsent auf dem Festival: queere Identitäten.
Dieses Trend vermehrt sich immer mehr, weil das ist ein Thema.
Im Abschlussfilm des Festivals In a Whisper kommt eine junge lesbische Frau aus Paris für eine Trauerfeier in ihre tunesische Heimat zurück. Der Besuch bei der Familie ist heikel, langsam kommt ihr Geheimnis ans Tageslicht.
Es ist so warm, aber überhaupt nicht vereinfacht, bleibt extrem komplex, aber zeigt, wie schwierig es ist, aber auch gleichzeitig die Wärme von diesen Familien und was Akzeptanz bedeutet. Es war ein sehr berührender Film.
Die besondere Verbindung von persönlichen Geschichten mit gesellschaftspolitischen Themen macht den besonderen Reiz vieler dieser Filme aus. So deprimierend sich die Lage in Teilen der Region darstellt, so lebendig wirken die arabischen Filme des Al-Film-Festivals. In ihnen spiegeln sich gesellschaftliche Verwerfungen auf oft dramatische Weise wider, bis hin zum Body-Horror im Genre-Kino. Aber zugleich finden die Filme selbst in den schlimmsten Verwüstungen Schönheit und Aufbruchsgeist.
Das 17. Arabische Filmfestival Berlin startet nächste Woche Mittwoch in Berlin. Christian Berndt hat berichtet. Gestern Abend wurde der Theaterpreis des Bundes verliehen. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Susanne Lurwig.
500.000 Euro hat Kulturstaatsminister Wolfram Weimer vergeben, aufgeteilt auf 4 Häuser. Den höchsten Betrag erhielt das Europäische Zentrum der Künste Hellerau in Dresden. 200.000 Euro gehen an das interdisziplinäre Festspielhaus, das neben Tanz, Musik, Theater, Performance auch Medien und bildender Kunst eine Bühne bietet. Weitere Preisträger sind das Theaterhaus Oberhausen, das Stellwerk Junges Theater in Weimar und das Theater Lindenhof in Burlading-Melchingen in Baden-Württemberg. Der Theaterpreis des Bundes würdige Häuser und Ensembles, die Identität stiften, Gemeinschaft stärken und Debatten anstoßen. Das sagte Wolfram Weimer anlässlich der festlichen Gala in Berlin. Der Theaterpreis des Bundes wird vom Kulturstaatsminister auf Empfehlung einer Fachjury verliehen. Die Schauspielerin Nathalie Bay ist gestorben. Entdeckt hat sie François Truffaut. 1973 spielte sie in seinem Film »Die amerikanische Nacht« das Script Girl. Damals hielt man die ausgebildete Tänzerin zunächst noch für eher unscheinbar, was ihrem kometenhaften Aufstieg im französischen Kino aber keinen Abbruch tat. Sie arbeitete mit vielen großen Regisseuren zusammen, darunter Jean-Luc Godard und Xavier Dolan. Für eine pornografische Beziehung bekam sie 1999 die Coppa Volpi, den Darstellerpreis bei den Filmfestspielen von Venedig, und mehrfach wurde sie mit dem französischen Filmpreis César ausgezeichnet. Über ihr Rollenverständnis sagte sie:
Ich fälle nie ein moralisches oder intellektuelles Urteil über meine Figuren. Ich glaube, dass ein Schauspieler hinter der Rolle, wenn sie gut geschrieben ist, verschwinden sollte.
Das sagt die Schauspielerin Nathalie Bay. Sie ist nun im Alter von 77 Jahren in Paris gestorben. Der US-amerikanische Verteidigungsminister Pete Hegseth hat leider gerade Film und Realität miteinander verwechselt. In einem Gottesdienst im Weißen Haus zitierte er Bibelverse. Zumindest hatten die Zuhörenden wohl den Eindruck. Dabei war es eine aus der Bibel abgewandelte Stelle, die Filmregisseur Quentin Tarantino für sein Werk Pulp Fiction dem Schauspieler Samuel L. Jackson ins Drehbuch geschrieben hatte. Jackson spielt in Pulp Fiction einen Killer, der jedes Mal, bevor er jemanden erschießt, diese fiktionale Bibelstelle zitiert. Hegseth nutzte die Worte für die Rettung des im Iran abgestürzten Piloten. Die falsche Bibelstelle fällt in eine Zeit, in der die US-Regierung ohnehin mit dem Papst ein wenig im Clinch liegt und in der Donald Trump Fotos von sich postet, in denen er sich per KI von Jesus umarmen lässt. Diese sind allerdings eindeutig fake. Udo Lindenbergs goldener Trabi wird versteigert und damit ein Stück Hamburger Popkultur. Das Auto stand jahrelang auf der Reeperbahn und zwar in der Multimedia-Welt Panic City, die sich dem Leben des Musikers widmet. Allerdings kommt der Wagen nicht komplett unter den Hammer, sondern nur die hintere Hälfte. Denn genau die wird nach der Renovierung von Panic City gebraucht. Dann soll nämlich unter anderem ein Stück Mauer gezeigt werden, das von dem goldenen Trabi durchbrochen wird. Und dafür braucht man eben nur die vordere Hälfte.
Das waren die Kulturmeldungen mit Susanne Lurweg. Zur Lage an der Straße von Hormus gleich mehr in den Informationen am Abend nach den Nachrichten. Hier verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.